Herzlich willkommen zu diesem Bibelstudium. Wir starten heute das Johannesevangelium. Das Johannesevangelium ist es geworden. Wir haben uns dafür entschieden, Vers für Vers durch das Johannesevangelium zu gehen. Es werden in etwa, nur damit du ein bisschen einen Richtwert hast, 30 Einheiten sein. In etwa, also ein großes Projekt. Und damit uns nicht langweilig wird, möglicherweise werden wir in wenigen Wochen auch abwechselnd das Buch Hesekiel einstreuen. Könnte sein, das ist ein sehr spannendes Buch auch, das könnte sein, dass wir dann vielleicht eine gewisse Zeit eine Woche im Neuen Testament sind und eine Woche im Alten Testament, aber das möchte ich noch offen lassen. Auf jeden Fall beginnen wir heute einmal mit dem Johannes-Evangelium. Und wir lesen einmal die ersten 18 Verse, obwohl heute mehr oder weniger ein Überblick sein wird, eine Einführung in dieses so aufregende Buch, lesen wir trotzdem mal die ersten 18 Verse. Die ersten 18 Verse sind der sogenannte Prolog, man sagt Prolog dazu, das ewige Wort, der Eintritt des göttlichen Wortes in die Welt, Jesus Christus, Gottes Wort von Ewigkeit her, Jesus Christus, Gottes Wort an die Welt, Christus, das ewige Wort, das Wort wurde Fleisch oder Gott wurde Mensch. Es geht um die Identität und Gottheit Jesu Christi, Jesus, der Gottmensch, 100% Gott, 100% Mensch. Am Anfang war das Wort und das Wort ist Fleisch geworden. Das ist so die ersten 18 Verse. Lass uns das lesen und dann lass uns in die Tiefe gehen. Johannes 1, Abvers 1. Im Anfang war das Wort, der Logos, und der Logos war bei Gott und von Gottes Wesen war der Logos. Dieser war im Anfang bei Gott. Alles ist durch ihn geworden und ohne ihn ist auch nicht eines geworden, das geworden ist. In ihm war Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Es trat ein Mensch auf, von Gott gesandt. Sein Name war Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, um Zeugnis abzulegen von dem Licht, damit alle durch ihn zum Glauben kämen. Nicht er war das Licht, sondern Zeugnis sollte er ablegen von dem Licht. Er war das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, der zur Welt kommt. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden und die Welt hat ihn nicht erkannt. Er kam in das Seine, und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Die ihn aber aufnahmen, denen gab er Vollmacht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Die nicht aus Blut, nicht aus dem Wollen des Fleisches und nicht aus dem Wollen des Mannes, sondern aus Gott gezeugt sind. Und das Wort, der Logos, wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir schauten seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit, wie sie ein einzig Geborener vom Vater hat, voller Gnade und Wahrheit. Johannes legt Zeugnis ab von ihm. Er hat gerufen, dieser war es, von dem ich gesagt habe, der nach mir kommt, ist vor mir gewesen, denn er war, ehe ich war. Aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade um Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Niemand hat Gott je gesehen. Als einzig Geborener, als Gott, der jetzt im Schoß des Vaters ruht, hat er Kunde gebracht. Das sind die ersten 18 Verse. Die werden wir wahrscheinlich nächstes Mal nochmal hören. Das sind so gewaltige Worte, die von der Gottheit und der Identität Jesus sprechen. Wir möchten heute beginnen mit einigen Hintergrundinformationen und ich beginne gleich einmal mit dem, der dieses Buch geschrieben hat, der dieses Evangelium verfasst hat. Es ist Johannes der Apostel, er ist der Autor. Es gibt viele interne Beweise, also im Johannesevangelium. Es gibt auch viele auch externe Beweise dafür. Und daher brauchen wir nicht wirklich viele Argumente dafür bringen, dass er der Autor ist. Johannes der Apostel ist der Autor. Ein paar Gedanken zu ihm, ein paar Fakten zu diesem Mann. Er war Sohn eines wohlhabenden Fischers. Das lesen wir in Markus 1, Vers 20. Können wir das auch einblenden, bitte? Sohn eines wohlhabenden Fischers, Markus 1, Vers 20. Bruder von Jakobus, Matthäus 4, Verse 21 bis 22. Die beiden, Johannes und Jakobus, werden auch von Jesus genannt Boanerges, was bedeutet Donnersöhne. Sie sind die Söhne des Zebedäus. Zebedäus war ein offensichtlich, wie gesagt, wohlhabender Fischer. Er hatte mehrere Tagelöhner, Angestellte und auch seine beiden Söhne, Jakobus und Johannes, waren in diesem Fischer-Business involviert. Dieser Johannes war im innersten Kreis von Jesus. Wir wissen zum Beispiel aus Matthäus 17, dass er bei der Verklärung Jesu, als Elia und Moses erschienen neben Jesus, war er mit dabei am Berg der Verklärung. Und im Johannes 21 können wir nachlesen, dass er der war, der möglicherweise von den dreien, Petrus, Jakobus und Johannes, noch derjenige war, der noch am engsten mit Jesus verbunden war. Interessant ist, er war extrem übereifrig, ungeduldig und intolerant. Daher kommt auch der Name Donnersöhne. Sie waren sehr, sehr übereifrig. Was spannend ist, weil wir wissen, später war er ein ganz anderer. Er wurde zum Apostel der Liebe. Also wir sehen hier ganz deutlich, wie sehr Jesus diesen übereifrigen, ungeduldigen, teilweise auch intoleranten Mann in einen sehr sanften, liebevollen Apostel der Liebe verwandelte. Maria, die Mutter von Jesus, wurde später, also beim Kreuz, wurde seiner Obhut anvertraut. Das können wir nachlesen im Johannes 19, Verse 26 bis 27. Und wir wissen auch aus Apostelgeschichte 3, Johannes arbeitete gemeinsam mit Petrus in Jerusalem. Es gibt auch eine historische Bestätigung. Polycarp, der Bischof von Ephesus, erzählt uns, dass Johannes in Ephesus lebte, dass er von dort das Evangelium schrieb, die drei Briefe, auch dass er nach Patmos verbannt wurde, wo er Offenbarung schrieb und auch eines natürlichen Todes gestorben ist. Also der einzige von den 12 Aposteln, der nicht hingerichtet wurde. Sie haben es versucht. Es gab auch Versuche, Johannes zu martern, also als Märtyrer sterben zu lassen. Aber er hat all diese Sachen überlebt und ist dann tatsächlich als alter Mann eines natürlichen Todes gestorben, hat alle anderen Apostel und Jünger weit überlebt. Der Zweck vom Johannesevangelium, wir müssen noch mal kurz ausholen, es gibt vier Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Matthäus, Markus und Lukas werden auch die Synoptiker genannt. Synoptiker kommt von zwei Worten. Optik, wissen wir, Optik heißt zu sehen, also und Syn, das kommt von zusammen, Synoptiker, zusammen gesehen, bedeutet das wörtlich, weil diese drei Evangelien sehr, sehr ähnlich sind. Matthäus, Markus, Lukas haben teilweise identische oder sehr ähnliche Inhalte. Die Evangelien von Matthäus, Markus und Lukas werden als synoptische Evangelien bezeichnet, weil sie viele der gleichen Geschichten enthalten, oft in einer ähnlichen Reihenfolge und in ähnlichem oder manchmal identischen Wortlaut. Sie stehen im Gegensatz zu Johannes, dessen Inhalt, also das Johannesevangelium, dessen Inhalt weitgehend unterschiedlich ist. Also der Inhalt vom Johannesevangelium ist ein unterschiedlicher, ein anderer als von den drei Synoptikern Matthäus, Markus und Lukas. Also das Johannesevangelium ist anders aufgebaut, anders geschrieben, mit auch großteils unterschiedlichen Inhalten. Zu dem werden wir heute noch kommen. Matthäus schrieb an die Juden, deswegen wird fast 60 Mal gesagt, das ist passiert, damit erfüllt wurde, was geschrieben steht. Und an die Juden und wird als Jesus wird als Messias und König präsentiert. Markus schrieb primär an die Römer und spricht viel von seinen Wundern und stellt Jesus als den leidenden Diener dar und als einen Man of Action, also ständig in Aktion. Lukas schrieb an die griechische Welt und schreibt vom Menschensohn, der Retter aller Menschen. Und Johannes wurde geschrieben für alle Menschen, Jesus als Sohn Gottes. Jesus wird als Sohn Gottes dargestellt. Matthäus schreibt über den König der Juden. Markus schreibt über den Mann der Action, also der ständig gewirkt hat und auch als Diener gelitten hat. Lukas schreibt vom Menschensohn, der perfekte Mensch, der Retter aller Menschen. Und Johannes schreibt über den Sohn Gottes für alle Menschen. Warum hat Johannes dieses Evangelium geschrieben? Die Antwort gibt uns auch das Johannesevangelium selbst. Im Johannes 20, Verse 30 bis 31, da steht geschrieben, noch viele andere Zeichen hat Jesus vor den Augen seiner Jünger getan, die in diesem Buch nicht aufgeschrieben sind. Diese hier aber sind aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und dadurch, dass ihr glaubt, Leben habt in seinem Namen. Also das große Thema ist das Thema Glauben, damit die Menschen zum Glauben an den Sohn Gottes kommen und in ihm das Leben haben in seinen Namen. Es gibt drei große Themen. Erstens, Jesus, Mensch und Gott. Er ist 100% Mensch und 100% Gott. Er ist der Menschensohn und er ist der Gottessohn. Gott wurde Mensch, das heißt, er ist Gott gewesen, immer gewesen, 100%, und er wurde auch 100% Mensch. Jesus, Mensch und Gott. Zweitens, die Antwort von Glauben. Wir sehen, dass Johannes durch das ganze Evangelium hindurch immer verdeutlicht, dass viele auf die Botschaft von Johannes, auf die Botschaft von Jesus, mit Glauben geantwortet haben. Das ist die richtige Antwort auf die Botschaft. Das Wort sollte in uns Glauben an Jesus hervorbringen. Und drittens, traurigerweise, die Reaktion von Unglauben und Ablehnung. Und diese drei Dinge sieht man eingewoben in das ganze Buch, in alle Kapitel. Jesus ist Mensch und Gott. Er ist Gott und Mensch. Manche oder viele haben geantwortet mit Glauben und wieder andere haben reagiert mit Unglauben und Ablehnung. Und das sieht man durchgehend durch das ganze Buch. Es geht also um Glauben. Es geht darum, dass Johannes dieses Buch verfasst hat, dass Menschen glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der Mensch geworden ist. Er hat dieses Evangelium auch geschrieben, um dem Gnostizismus entgegenzuwirken. Der Gnostizismus war eine Lehre über Jesus, dass er nicht wirklich im Fleisch erschienen ist. Er hat nur so ausgeschaut, als würde er ja Fleisch und Blut sein, aber in Wahrheit hat er nicht einmal Spuren hinterlassen, also keine Fußabdrücke, nichts. Also es war, und in den ersten, also in den Johannesbriefen sieht man, dass Johannes gegen den Gnostizismus ankämpft und gesagt hat, wer nicht glaubt, dass Jesus wirklich ein Mensch aus Fleisch und Blut geworden ist, der hat ein falsches Evangelium. Er wurde ein Mensch aus Fleisch und Blut. Und Jesus ist das Objekt unseres Glaubens und er wirkt Wunder und er ist auferstanden. Und das sollte diesen Glauben eben in uns hervorrufen, dass er Gott ist, er hat Wunder gewirkt und er ist auferstanden von den Toten. Schauen wir uns kurz eine kleine Aufteilung des Buches an. Erstens gibt es den Prolog, den wir gerade gelesen haben. Das ist Kapitel 1, Vers 1 bis 18. Jesus, der Sohn Gottes. Also der Prolog ist sehr wichtig und sehr, sehr wunderbar. Es ist ein wunderbares Gedicht, eine wunderbare Poesie. Jesus, der Sohn Gottes. Der Prolog. Dann haben wir den zweiten Teil. Beweise durch sein Wirken. Da sehen wir die Power von Jesus, seine Zeichen, die Zeichen und Wunder, die er gewirkt hat. Dann sehen wir drittens die Vorbereitung, wo Jesus seine Jünger vorbereitet auf zum einen seinen Tod, seine Auferstehung, aber auch danach, wo er den Geist schicken würde, den Heiligen Geist schicken würde, als den Tröster und Beistand, der bei ihnen sein würde, nachdem er nicht mehr da ist. Die Vorbereitung auf das nach ihm. Und dann viertens, Beweise durch Tod und Auferstehung. Beweise durch Tod und Auferstehung, Kapitel 18, Vers 1 bis Kapitel 21, Vers 25, also 18 bis 21, diese vier Kapitel. Beweise durch Tod und Auferstehung. Und auch hier haben wir Reaktionen des Glaubens und des Unglaubens. Er verkündete und er wirkte. Manche glaubten, andere lehnten ab. Und das ist ziemlich klar und einfach, diese Aufteilung. Durch das ganze Buch hindurch sehen wir also Antworten des Glaubens und Reaktionen und Ablehnung des Unglaubens. Jetzt kommt ein ganz wichtiger Satz, bitte gut aufpassen. Im Mittelpunkt des Johannesevangeliums, im Mittelpunkt stehen sieben Zeichen und Wunder, eigentlich acht, wenn man die Auferstehung dazu zählt. Und das ist wohl das größte Wunder. Aber abgesehen von der Auferstehung sehen wir sieben Zeichen und Wunder. Also sieben Zeichen und Wunder und sieben sogenannte Ich-Bin-Aussagen und zum Beispiel, ich bin das Brot des Lebens, ich bin die Auferstehung und das Leben und so weiter. Zu dem kommen wir noch. Aber ganz wichtig, sieben Wunder und sieben Ich-Bin-Aussagen. Sieben Zeichen und Wunder und sieben Ich-Bin-Aussagen. Die Zeichen weisen auf das Wirken Christi hin, während die Ich-Bin-Aussagen auf die Identität, auf die Person Christi hinweisen. Zeichen bzw. Wunder sagen uns, er musste Gott sein. Nur Gott kann Zeichen und Wunder wirken. Diese Zeichen und Wunder deuten auf Jesus, auf die Tatsache, dass er Gott ist. Und die Ich-Bin-Aussagen sind ganz klare Deklarationen oder Behauptungen, ich bin Gott. Okay, und um das besser zu verstehen, müssen wir kurz zurückgehen zum 2. Mose 3 oder Exodus Kapitel 3, wo Gott dem Mose erschienen ist, nachdem Mose gefragt hat, ja, Herr, wer soll ich sagen, dass mich gesandt hat? Also Gott sagt zum Mose, du gehst jetzt zum Pharao und dann führst du das Volk aus der Sklaverei in die Freiheit. Und Mose sagt, wer soll ich sagen, dass mich gesandt hat? Und Gott sprach zu Mose im Kapitel 3, Vers 14, Exodus 3, Vers 14. Gott sprach zu Mose, ich bin, der ich bin. Und er sprach, so sollst du denn zu den Kindern Israels sagen, ich bin, der hat mich zu euch gesandt. Ich bin, der hat mich zu euch gesandt. Also der Herr im Alten Testament, dieser Herr und Gott sagt, mein Name ist Ich Bin. Der hebräische Name des Gottes Israels, in dieser Übersetzung mit Herr wiedergegeben, lautete Jahwe, also J-H-W-H, Jahwe, beruht auf dem hebräischen Wort Hava, was bedeutet sein oder existieren. Von daher die Wendung, ich bin der ich bin. Und das kann man dann auch nachlesen im Johannes 6, Vers 35 zum Beispiel oder Johannes 8, Vers 58, wo Jesus zu den Pharisäern gesagt hat, bevor Abraham wurde, bin ich. Und ich bin wurde unter den Juden als der Name für Gott bekannt, nämlich Jahwe. Als Jesus also ich bin sagte, wussten sie ganz genau, was er damit meinte. Sie wussten ganz genau, was er damit meinte und dass er anspielte auf Exodus 3, Vers 14, wo Jahwe sich vorgestellt hat als der Ich bin, der ich bin. Und deshalb waren die religiösen Führer, die Pharisäer und so weiter so grenzenlos zornig auf ihn, weil sie genau wussten, was er mit diesen Ich Bin-Aussagen sagen wollte, was er meinte und was das bedeutet. Also ganz klare, in ihren Augen Gotteslästerung, in unseren Augen natürlich klare Behauptungen, dass er Gott ist und auch wirklich dieser ist, der behauptet hat zu sein. Gehen wir zurück zum Prolog und schauen wir uns jetzt die Namen Jesu an. Auch hier finden wir sieben. Ich habe schon gesagt, wir finden sieben Wunder, sieben Zeichen und Wunder, plus die Auferstehung ist das achte Wunder. Wir finden nächstes Mal sieben Ich-Bin-Aussagen. Und jetzt finden wir noch was sehr Interessantes, die Namen Jesu. Und auch hier finden wir sieben. Sieben ist sehr signifikant, wie zum Beispiel auch im Buch der Offenbarung, das auch Johannes geschrieben hat. Da finden wir auch ständig die Zahl sieben, sieben Briefe an sieben Gemeinden, sieben Leuchter, sieben Sterne etc. Also sieben Schalen, sieben Siegel und so weiter. Also das Buch der Offenbarung ist voll mit der Zahl sieben. Und hier im Johannesevangelium haben wir nicht nur die sieben Zeichen und Wunder, die sieben Ich-Bin-Aussagen, wir haben jetzt auch sieben Namen für Jesus, die gleich im ersten Kapitel alle erwähnt werden. In diesem Abschnitt, Kapitel 1, zeigt Johannes auf, wer Jesus ist. Es geht um die Identität Jesu. Wer ist Jesus? Indem er sieben Namen hervorhebt, die Jesus gegeben wurden, was mit der Verwendung von sieben durch Johannes im gesamten Buch übereinstimmt. Reden wir kurz über den Stammbaum Jesu. Das einzige Evangelium, das uns keinen Stammbaum von Jesus gibt, ist Markus. Markus ist wesentlich kürzer als Matthäus und Lukas und lässt die Geburt und die ersten Jahre von Jesus komplett weg. Auch den Stammbaum lässt Markus weg und geht sofort ins Eingemachte, in wie Jesus gewirkt hat. Im Markus-Evangelium geht es um das Wirken Jesu, die Wunder Jesu. Zack, 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 zack. Sein Auftreten und sein Sieg über den Tod, die Unterwelt. Also an Römer geschrieben, ein Kriegsvolk, das sehr vertraut war mit Gewinnen. Und Jesus wird als der Triumphator über Tod und so weiter im Markus-Evangelium dargestellt. Matthäus hat einen Stammbaum, der bis zu Abraham zurückgeht. Abraham war 2000 Jahre vor Christus. Das kann man deutlich nachlesen im Matthäus-Evangelium. Und zwar wird die Linie des Josef, des Ziehvaters von Jesus, hergenommen. Im Lukas geht der Stammbaum zurück bis zu Adam, also noch 2000 Jahre weiter zurück. Und die Linie geht über Maria. Ja, aber die Zeit zum Erklären habe ich nicht, das ist auch nicht der Zweck dieser Unterrichtsstunde. Aber Matthäus geht zu Abraham zurück, das ist die Linie vom Ziehvater Josef. Lukas geht bis zu Adam zurück und nimmt die Vorfahren Marias. Johannes geht nicht bis zu Abraham zurück und auch nicht bis zu Adam zurück, sondern bis zum Anfang zurück, bis zur Schöpfung zurück. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort und dasselbe war im Anfang bei Gott und ohne dasselbe wurde nichts, was geworden ist. Und in ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Das sind die ersten vier Verse. Und wir sehen also, auch hier haben wir einen Stammbaum. Nur dieser Stammbaum ist komplett anders wie bei Matthäus oder bei Lukas, die vom menschlichen Stammbaum sprechen. Bei Johannes finden wir den Stammbaum, der bis zur Schöpfung zurückgeht, bis zum Anfang zurückgeht und von Gott her ist. Der Stammbaum, der von Gott her ist. Jesus ist Gott. Also nicht die irdische Linie wie Matthäus und Lukas, sondern die göttliche Linie, die bis zur Schöpfung zurückgeht. Und ganz ehrlich, wenn man Johannes 1, Vers 1 bis 3 liest, dann kann man auch nicht an Genesis 1, Vers 1 vorbei. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Ich glaube, Genesis 1, Vers 1 und Johannes 1, Vers 1, das ist sind parallel, die gehören zusammen. Lesen wir noch einmal die ersten drei Verse im Johannes 1. Im Anfang war das Wort, der Logos, und der Logos war bei Gott, und von Gottes Wesen war der Logos. Dieser war im Anfang bei Gott, alles ist durch ihn geworden, und ohne ihn ist auch nicht eines geworden, das geworden ist. Wort, wer ist das Wort? Wer ist das? Das ist immer die Frage, die geklärt wird, gleich im ersten Kapitel. Wer ist das Wort? Hier, die ersten drei Verse zeigen uns das nicht so genau. Er sagt, hey, das Wort, der Logos, über das werden wir übrigens die nächsten Wochen reden, was man unter diesem Wort und Logos versteht, wie das die hebräische Welt und die griechische Welt verstanden hat. Aber wer ist dieses Wort? Und jetzt in Vers 14 wird es ganz deutlich und kommt die große Offenbarung, Verse 14 bis 18. Und das Wort, der Logos, wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir schauten seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit, wie sie ein einziggeborener Vater hat, voller Gnade und Wahrheit. Johannes legt Zeugnis ab von ihm. Er hat gerufen, dieser war es, von dem ich gesagt habe, der nach mir kommt, ist vor mir gewesen, denn er war, ehe ich war. Interessant, Johannes, der Täufer, also Johannes der Apostel hat das Evangelium geschrieben, aber dieser Johannes, von dem er hier spricht, ist Johannes der Täufer und der war 6 Monate älter wie Jesus. Wir wissen, dass Elisabeth 6 Monate schwanger war, als Maria schwanger wurde. Das wissen wir ganz klar aus dem Lukas-Evangelium. Kapitel 1 und 2, ganz klar, unmissverständlich, da war Johannes der Täufer 6 Monate älter im Fleische als Jesus. Und Johannes der Täufer, hier steht, sagt, der nach mir kommt, ist vor mir gewesen. Denn er war, ehe ich war. Wir wissen aus Johannes 8, Vers 58, dass Jesus behauptet, sogar bevor Abraham war, bin ich. Ja, also, wir sehen deutlich hier, dass Johannes sehr deutlich sagt, er ist Gott, wurde Mensch. Also das ist hier die Botschaft im Prolog. Interessant ist auch, Johannes der Täufer, als er gefragt wird, wer bist du? Ich bin eine Stimme, die ruft in der Wüste. Jesus ist das Wort, Johannes ist eine Stimme. Ich bin nicht das Wort. Aber ich bin eine Stimme für das Wort. Ganz wichtig. Also wir sind nie, er ist das Wort, aber wir sind eine Stimme für das Wort. Und das ist ganz interessant. Vers 16, aus seiner Fülle haben wir ja alle empfangen, Gnade um Gnade, denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Niemand hat Gott je gesehen. Als Einziggeborener, als Gott, der jetzt im Schoß des Vaters ruht, hat er Kunde gebracht. Er spricht also ganz klar von Gott, der Mensch wurde. Amen. Das ist ganz klar. Also ich glaube, das kann man gar nicht verpassen. Vor allem, das Wort ist Fleisch geworden. Am Anfang war das Wort, der Logos. Er war am Anfang und jetzt wurde er Fleisch. Und wir wissen aus den anderen Evangelien, wie das passiert ist mit seiner Geburt und so weiter. Und wir sehen auch, dass Johannes, der älter war als er, behauptet und sagt und bestätigt, er war, bevor ich war. Er spricht also nicht von Gott, dem Vater, sondern von einer anderen Person, die auch ein Mensch ist gleichzeitig. Ganz wichtig, also ganz klar sehen wir auch, er spricht nicht von Gott, dem Vater, denn das Wort war mit dem Vater, mit Gott, bei Gott, gleichzeitig Gott, aber nicht der Vater, denn dieser Gott, dieses Logos wurde Mensch. Also er spricht nicht von Gott, dem Vater, sondern von einer anderen Person, die auch ein Mensch ist und gleichzeitig Gott. Und an dieser Stelle lässt Johannes beim Leser keinen Zweifel daran, wer das Wort ist, der am Anfang an bei Gott war. Reden wir über die sieben Namen jetzt. Die sieben Namen. Bitte mitschreiben, wenn du möchtest. Welche sieben Namen werden Jesus hier im ersten Kapitel gegeben? Der erste Name haben wir gerade verdeutlicht, das Wort Gottes. Er ist das Wort Gottes. Übrigens, in Offenbarung 19, Vers 10 und 11, glaube ich, ist es, er heißt, sein Name ist das Wort Gottes. Sein Name ist das Wort Gottes. Johannes 19, Vers 10 und 11. Sein Name ist das Wort Gottes. Auch hier, er ist das Wort Gottes. Amen. Zweiter Name, er ist das Lamm Gottes. In Johannes 1, Vers 29, nachdem Johannes der Täufer Zeugnis abgelegt hat von Jesus, steht Folgendes. Am Tag darauf sieht er Jesus auf sich zukommen und er sagt, seht das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Also er ist nicht nur das Wort Gottes, er ist auch das Lamm Gottes, was wiederum zeigt, er wird geopfert werden, er wird für die Menschen sterben, er wird wie ein Lamm geopfert werden, wie es auch im Jesaja 53 in diesem berühmten messianischen Kapitel angekündigt wird. Er ist das Wort Gottes, er ist das Lamm Gottes, dritter Name, der Sohn Gottes. Im Vers 34 steht, gesehen habe ich und Zeuge bin ich, noch einmal, das ist Johannes der Täufer, dieser ist der Sohn Gottes. Er ist nicht nur das Wort Gottes, er ist nicht nur das Lamm Gottes, er ist auch der Sohn Gottes, der dritte Name. Der vierte Name ist Rabbi. Im Johannes 1, Vers 38, wir sind immer noch im ersten Kapitel, als Jesus sich umwendet und sie folgen sieht, sagt er zu ihnen, was sucht ihr? Sie aber sagten zu ihm, Rabbi, das heißt Meister, wo ist deine Bleibe? Also Rabbi heißt Meister oder Lehrer, also Jesus wird auch Rabbi genannt, er ist Lehrer und Meister. Der fünfte Name, der auch im ersten Kapitel Jesus gegeben wurde, ist Messias. Johannes 1, Vers 40 und 41, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer von den beiden, die Johannes gehört hatten und Jesus gefolgt waren. Also Andreas, einer der 12 Apostel dann, war vorher, bevor er ein Jünger Jesu wurde, ein Apostel wurde, war er ein Jünger von Johannes. Vers 41, dieser findet zuerst seinen Bruder Simon, das ist Petrus später, und sagt zu ihm, wir haben den Messias gefunden. Messias heißt der Gesalbte oder der Christus. Manche Übersetzungen übersetzen hier mit Christus. Hier in der Zürcher Bibel steht der Gesalbte. Messias und Christus bedeutet dasselbe. Das eine ist hebräisch, das andere ist griechisch. Es heißt der Gesalbte. Also der fünfte Name ist Messias. Der sechste Name ist der König Israels. Im Johannes 1, Vers 49 steht, Nathanael antwortete ihm, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, das haben wir schon gelernt, du bist der König Israels. Du bist der Sohn Gottes, du bist der König Israel. Und dann der siebte Name ist im Vers 51, der Menschensohn. Johannes 1, Vers 51, und er sagt zu ihm, Amen, Amen, ich sage euch, ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen auf dem Menschensohn. Menschensohn ist eine bevorzugte Selbstbezeichnung von Jesus. Er knüpft damit an ein Wort Daniels, im Daniel 7, Vers 13, an, wo der zukünftige Herrscher des Gottesreiches angekündigt wird. Daniel 7, Vers 13 wird der Menschensohn angekündigt, der zukünftige Herrscher des gesamten Reiches Gottes. Eine Prophetie auf Jesus, den Menschensohn. Wiederholen wir kurz. Was sind seine sieben Namen? Das Wort Gottes, das Lamm Gottes, der Sohn Gottes, Rabbi, was war der fünfte Name? Messias, der König Israels und der Menschensohn. Was hat Johannes bis jetzt etabliert? Ganz klar gemacht. Also unmissverständlich klar gemacht. Am Anfang war das Wort ist Fleisch geworden. Gott, Mensch. Ganz klar, unmissverständlich. Kann nicht der Vater sein, er muss von was anderem reden. Muss von der zweiten Person der Gottheit reden. Auch klar. Jesus ist vollkommen göttlich, er ist Gott. Jesus ist vollkommen menschlich, er wurde 100% Mensch. Das ist ein gewaltiges Mysterium, aber eine gewaltige Wahrheit. Jesus ist ein Lehrer, ein Rabbi und Meister. Jesus würde sein Leben opfern, er ist das Lamm Gottes. Jesus ist König von Israel, er ist königlich und später präsentiert er sich als König aller Könige, nicht nur über Israel, sondern über die ganze Schöpfung, über die ganze Welt. Jesus ist der lang ersehnte Messias und Jesus ist der Menschensohn. Also Johannes im ersten Kapitel, in den ersten Versen, baut sein gesamtes Argument darauf auf, wer Jesus ist. Jesus, seine Gottheit, Jesus, seine Identität, wer ist Jesus. Darum geht es im Prolog und darum geht es auch, ehrlich gesagt, auch in den ganzen 51 Versen des ersten Kapitels. Wer ist dieser Jesus? Wer ist das Wort? Wer ist er? Seine Identität, seine Gottheit. Ganz, ganz wichtig. Das gesamte Thema des Johannesevangeliums ist die Gottheit Jesu und der Glaube an ihn. Und deswegen diese Wunder, diese Zeichen und natürlich die Auferstehung und so weiter. Gehen wir zum zweiten Teil dieses Evangeliums. Das sind die Beweise durch sein Wirken. Die Beweise durch sein Wirken. Das heißt, sein ganzes Wirken, seine ganzen Zeichen und Wunder waren deswegen so wichtig, weil sie bestätigen, wer er ist, die Identität und die Gottheit Jesu. Ein paar Gedanken vorweg. Das Johannesevangelium erzählt uns viel mehr vom frühen Wirken Jesu in Judäa, das die anderen drei, Matthäus, Markus und Lukas, nicht behandeln. Pass bitte jetzt gut auf, was ich sage. Außer seine Geburt, Taufe und die Versuchung in der Wüste, ganz am Anfang, bevor er wirkte, beginnen die drei Synoptiker, Matthäus, Markus und Lukas, erst später zu berichten. Viele Theologen glauben, dass da im Johannesevangelium Kapitel 1 vor allem und auch Kapitel 2, die Hochzeit von Kana, dass das früher war, dass das nicht in den anderen drei Evangelien ist, sondern dass die erst von späteren Dingen dann berichten. Wir wissen, dass Jesus 3,5 Jahre diente oder wirkte und wir wissen auch, dass das Johannesevangelium einige Dinge uns erzählt, die in den anderen Evangelien nicht erwähnt werden. Ich gebe ein Beispiel. Im Kapitel 1, Johannes 1, Vers 35 bis 42, da begegnet Jesus dem Andreas und Petrus zum ersten Mal. Aber das war noch nicht, wo er sie berufen hat, ihnen nachzufolgen. Also erst später hat er zu ihnen gesagt, hey, lasst eure Fischerboote hier liegen und folgt mir nach. Also das war wahrscheinlich noch eine Begegnung vorher. Nicht in den anderen drei Evangelien zu finden ist Folgendes. Ich glaube, das wird eingeblendet, bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube ja, genau. Jesus ruft Philippus und Nathanael, Kapitel 1, Vers 43 bis 51. Jesus wirkt sein erstes Wunder, die Hochzeit von Kana, Wasser in Wein, Kapitel 2, Vers 1 bis 12, findet man in allen anderen drei Evangelien nicht. Jesus räumt zum ersten Mal im Tempel auf, Kapitel 2, Vers 13 bis 25. Er tut es dann später am Ende seines Wirkens noch einmal, aber hier finden wir es am Anfang seines Wirkens. Jesus begegnet Nikodemus, Kapitel 3, Vers 1 bis 21. Auch das finden wir in den anderen Evangelien nicht und wir gehen davon aus, dass das sehr früh in seinem Wirken war. Jesus und seine Jünger taufen im Gebiet von Judäa, Kapitel 3, Vers 22. Auch das finden wir in den anderen Evangelien nicht. Jesus begegnet und spricht mit der samaritischen Frau am Jakobsbrunnen, Kapitel 4, Vers 1 bis 42. Auch das finden wir nur im Johannesevangelium. Jesus heilt den Sohn eines königlichen Beamten, Kapitel 4, Vers 46 bis 54. Auch das finden wir noch nur hier im Johannesevangelium. Reden wir jetzt über die sieben Zeichen und Wunder, die Johannes erwähnt oder von denen er berichtet. Das erste Zeichen ist Wasser zu Wein. Wasser zu Wein. Das ist das allererste Wunder. Ich glaube, es deutet hin auf das Hochzeitsmahl des Lammes. Es ist ein Vorbote, ein Zeichen. Ich meine, viele haben schon gefragt, warum wirkt Jesus so ein unsinnig, unnötiges Wunder? Die waren ja schon betrunken noch dazu. Ich meine, was ist da mit dem ersten Wunder Wasser zu Wein? Das werden wir dann auch im Detail behandeln, wenn wir dann dort sind. Wir haben eine eigene Lektion, eine ganze Stunde drüber reden, über dieses Wunder. Aber es deutet darauf hin, dass es eines Tages ein Hochzeitsmahl des Lammes geben wird. Johannes 2, Vers 1, und am dritten Tag war eine Hochzeit in Kana in Galiläa und die Mutter Jesu war dort. Aber auch Jesus und seine Jünger waren zur Hochzeit geladen. Und als der Wein ausging, sagt die Mutter Jesu zu ihm, sie haben keinen Wein mehr. Und Jesus sagt zu ihr, was hat das mit dir und mit mir zu tun, Frau, meine Stunde ist noch nicht da. Vers 11, das tat Jesus als Anfang der Zeichen in Kana in Galiläa und er offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Sie glaubten an ihn, weil sie dieses Wunder sahen und seine Herrlichkeit offenbar wurde. Und was ganz wichtig ist, Jesus sagt, meine Stunde ist noch nicht da. Also immer wieder sagt er das und dann am Schluss sagt er, jetzt wusste er, dass seine Stunde gekommen war. Zwischen den ersten beiden Zeichen, zwischen den ersten beiden Wundern, das zweite Wunder ist dann die Heilung des Sohnes des königlichen Beamten, aber zwischen diesen beiden Wundern, zwischen dem Wasser in Wein bei der Hochzeit von Kana und der Heilung des Sohnes des königlichen Beamten im Kapitel 4, sind zwei wunderschöne Geschichten eingebaut, die ein weiteres wichtiges literarisches Merkmal hervorheben, das das Johannesevangelium auszeichnet und unterscheidet von den anderen drei. Und das ist Folgendes. Das Johannesevangelium konzentriert sich viel mehr, bitte aufpassen, auf die privaten Interaktionen Jesu mit Einzelpersonen als auf seinen öffentlichen Dienst oder sein öffentliches Wirken. Mehr als die anderen Evangelisten. Wir sehen also hier, dass Jesus mit Einzelpersonen interagiert, zum Beispiel mit Nikodemus im Kapitel 3, eine Einzelperson in der Nacht noch dazu. Dann die Frau am Jakobsbrunnen, eine Einzelperson. Maria und Martha im Kapitel 10, die Schwestern von Lazarus, auch da hat eine innige Interaktion bei ihnen zu Hause mit den beiden Frauen. Dann die Jünger, Kapitel 13 bis 17, ganze 5 Kapitel, nur mit seinen Jüngern. Dann Petrus im Kapitel 21, wo er ihn dreimal fragt, Petrus, liebst du mich? Petrus, liebst du mich? Petrus, liebst du mich? Also wir sehen ständig sehr innige Interaktionen mit Einzelpersonen. Nicht nur mit seinen Jüngern, sondern auch mit anderen Menschen. Sehr viele private Interaktionen, über die wir auch im Detail sprechen werden. Also erstes Zeichen, Wasser in Wein. Zweites Zeichen, die Heilung des Sohnes des königlichen Beamten. Im Johannes 4, Vers 53 und 54 steht, nun erkannte der Vater, dass es zu jener Stunde geschehen war, in der Jesus zu ihm gesagt hatte, dein Sohn lebt, und er kam zum Glauben, er und sein ganzes Haus. Dies wiederum war das zweite Zeichen, das Jesus tat, nachdem er von Judäa nach Galiläa gekommen war. Also wir sehen, dass Jesus diesen Sohn des königlichen Beamten heilte. Er wollte, dass er zu ihm nach Hause kommt, aber Jesus ging nicht nach ihm zu Hause. Er sprach nur, hey, dein Sohn ist geheilt, und das Wort alleine genügte. Er musste nicht dort sein und er wurde gesund. Johannes stellt dann eine Gruppe von 4 Geschichten zusammen, 4 Geschichten, die an heiligen jüdischen Tagen oder Festen vorkommen und von denen jede zu Konflikten zwischen den jüdischen Führern führt. Mit anderen Worten, es gibt 4 Feste, 4 besondere Tage, an denen Jesus besonders wirkte. Und das war den religiösen Führern ein Dorn im Auge. Zum Beispiel, er wirkte am Sabbat, er wirkte beim Passafest, er wirkte beim Laubhüttenfest und er wirkte bei der Tempelweihe. Die Tempelweihe geht zurück, nennt sich auch das Fest Hanukka. Schon gehört? Das geht 164 vor Christus zurück, nachdem Antiochus Epiphanes, der ganz, ganz böse König, den Tempel entweiht hat, der sogar ein Schwein opfern ließ. Stell dir das einmal vor. Und dann gab es den Makkabäer-Aufstand, da gibt es auch das erste Buch der Makkabäer, wo das genau berichtet wird, eine Apokryphe. Und danach wurde durch die Makkabäer der Tempel wieder eingeweiht und das war ein Fest der Juden. Also Sabbat, Passafest, Laubhüttenfest und das Fest der Tempelweihe. Das wird gleich ein bisschen Sinn ergeben. Was haben sie unterstellt, dass er am Sabbat gewirkt hat? Warum arbeitest du am Sabbat? Was war Jesus seine Antwort? Mein Vater arbeitet und ich arbeite auch. Ja, also ich arbeite, wann ich will. Der Sabbat gehört mir, sozusagen. Lesen wir Johannes 5, da geschieht das nämlich. Dort war auch ein Mensch, der seit 38 Jahren an seiner Krankheit litt. Als Jesus diesen liegen sieht und erkennt, dass er schon eine lange Zeit leidet, sagt er zu ihm, willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm, Herr, ich habe keinen Menschen, der mich, sobald das Wasser aufgewühlt wird, in den Teich trägt. Und wenn ich versuche, selber hineinzukommen oder hinzukommen, steigt ein anderer von mir hinein. Jesus sagt zu ihm, steh auf, nimm deine Bahre und zeig, dass du gehen kannst. Das war verboten am Sabbat. Das war Arbeit. Und sogleich wurde der Mensch gesund, er nahm seine Bahre und konnte gehen. An jenem Tag aber war Sabbat. Die Juden sagten zum Geheilten, es ist Sabbat, es ist dir nicht erlaubt, deine Bahre zu tragen. Und darum verfolgten die Juden Jesus, weil er solches an einem Sabbat tat. Stell dir das vor, der wird komplett gesund, nachdem er Jahrzehnte gelähmt war und sie hängen sich auch am Sabbat. Jesus aber entgegnet ihnen, mein Vater ist bis heute am Werk und auch ich bin am Werk. Da suchten die Juden erst recht eine Gelegenheit, ihn zu töten, weil er nicht nur den Sabbat auflöste, sondern auch Gott seinen Vater nannte und sich selbst Gott gleich machte. Es dreht sich also alles darum, dass Jesus wirkte, dass er Wunder wirkte, dass er bestätigte, Gott zu sein und sich Gott gleich machte. Also, Warum kam es zum Konflikt zwischen den religiösen Führern, die immer wieder ihn ablehnten und nicht glaubten? Weil er Dinge tat, wie zum Beispiel am Sabbat zu heilen. Im Kapitel 6 haben wir dann das nächste, bevor wir zum vierten Zeichen kommen. Was hat Jesus im Kapitel 6 gesagt? Esst mich. Ich bin das Brot des Lebens. Wer mich nicht isst und mein Blut nicht trinkt, der hat keinen Teil an mir. Und da haben ihn viele verlassen. Und dann hat er die Jünger gefragt, die 12 wollten mich auch verlassen. Und sie haben gesagt, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Also er hat gesagt, esst mich, trinkt mein Blut, ich bin das Brot des Lebens. Was war die Antwort? Dieser Mann ist verrückt. Einen Menschen essen, crazy. Das führt uns zum vierten Zeichen. Nämlich, also das dritte Zeichen war die Heilung eines Gelähmten. Habe ich das erwähnt? Ja, die Heilung eines Gelähmten. Erstes Zeichen, Wasser in Wein. Zweites Zeichen, Heilung des Sohnes des königlichen Beamten. Drittes Zeichen, Heilung eines Gelähmten am Sabbat. Viertes Zeichen, Jesus speist die 5000. Johannes 6, Vers 1. Übrigens beim Passafest war das, zur Zeit des Passafestes. Drum hat dieses Brot so viel Bedeutung, Brot des Lebens. Danach ging Jesus, und das Blut, danach ging Jesus ans andere Ufer des Sees von Tiberias in Galiläa. Viel Volk aber folgte ihm, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus nahm nun die Brote, sprach das Dankgebet und teilte davon allen, die da saßen, aus, so viel sie wollten, ebenso von den Fischen. Als sie aber satt waren, sagte er seinen Jüngern, sammelt die übrig gebliebenen Brocken, damit nichts verloren geht. Übrigens, das ist das einzige Wunder, außer der Auferstehung, das in allen vier Evangelien abgedruckt ist. Dieses Wunder findest du in Matthäus, Markus, Lukas und hier im Johannes. Und zu dem kommen wir nächste Woche. Hier haben wir auch die erste Ich-Bin-Aussage, nämlich ich bin das Brot des Lebens. Zu den 7 Ich-Bin-Aussagen kommen wir nächste Woche. Heute sind wir bei den 7 Zeichen. Ich bin das Brot des Lebens. Aber siehst du, dass er redet über das Brot des Lebens und über sein Blut an dem Tag zur Zeit des Passafestes. Hat natürlich wieder irrsinnigen Konflikt hervorgerufen, wie man sich vorstellen kann. Das fünfte Zeichen war auf dem Wasser gehen und den Sturm stillen. Auf dem Wasser gehen und den Sturm stillen. Johannes 6, Vers 19. Als sie nun etwa 25 oder 30 Stadien weit gerudert sind, Stadien sind 185 Meter, also etwa 25 oder 30 Stadien weit gerudert sind, mehrere Kilometer, sehen sie, dass Jesus auf dem See geht und nahe an das Boot kommt. Und sie fürchteten sich. Also er geht auf dem Wasser und stillt den Sturm. Das ist das fünfte Zeichen. Jetzt haben wir das nächste Fest. Im Kapitel 7 dann kommt er zum Laubhüttenfest. Noch einmal, Kapitel 5, sehr wichtig. Kapitel 5, er heilt den Gelähmten am Sabbat. Und es war irrsinniger Konflikt, denn am Sabbat darf man nicht arbeiten. Und Jesus sagt, naja, mein Vater wirkt am Sabbat, ich wirke auch. Oh mein Gott, Gotteslästerung und Sabbatauflösung, Katastrophe. Dann am Passa, beim Passafest, esst mein Fleisch und trinkt mein Blut. Ich bin das Brot des Lebens. Zum Passafest, passend. Wieder irrsinniger Konflikt, viele verließen ihn und so weiter. Jetzt ist er beim nächsten Fest, nämlich beim Laubhüttenfest, wo sie sich an die Wüstenwanderung erinnerten und in Laubhütten wohnten und so weiter. Und was sagt er dort im Johannes 7? Ja, wer an mich glaubt, aus dessen Innersten werden Ströme lebendigen Wasser fließen. Oh mein Gott, Da klingelt schon wieder. Was hat Mose in der Wüste getan? Er hat aus dem Felsen Wasser hervorgebracht, natürlich durch das Wirken Gottes. Es ist nicht Mose, sondern Gott. Wasser aus dem Felsen. Auch das ist ja eine Anspielung Jesu auf den Felsen in der Wüste. Denn im 1. Korinther 10 steht, der Felsen in der Wüste war Christus. Und dann sagt er noch etwas, ich bin das Licht der Welt. Was wissen wir noch aus der Wüstenwanderung? Was hat sie in der Nacht geführt? Die Feuersäule. Am Tag die Wolkensäule, in der Nacht die Feuersäule. Und genau diese beiden Dinge sagt er beim Laubhüttenfest. Wer Durst hat, der trinke von mir. Ich bin der Felsen und ich bin das Licht der Welt. Ich bin die Feuersäule. Johannes 7, Vers 30, da wollten sie ihn festnehmen. Und doch unternahm keiner etwas gegen ihn, denn seine Stunde war noch nicht gekommen. Und dann gibt es den nächsten Konflikt, nämlich den Konflikt über Abraham. Lesen wir Kapitel 8. Es geht immer ums Gleiche. Er macht sich zu Gott. Er macht sich zu Gott. Er behauptet, Gott zu sein. Durch die Zeichen und Wunder bestätigt er es. Durch die Ich-Bin-Aussagen behauptet er es. Durch das Auflösen des Sabbats nimmt er es für sich in Anspruch und so weiter. Es geht immer darum, Jesus ist Gott. Johannes 8, Vers 32 und folgende. Wir lesen ein paar Verse gemischt. Vers 32 und 33. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Sie antworten ihm, wir sind Nachkommen Abrahams und nie jemandes Sklaven gewesen. Nie jemanden Sklaven gewesen. Sie sind Sklaven durch und durch in ihrem Denken. Wie kannst du sagen, ihr werdet frei werden? Vers 38. Ich spreche von dem, was ich beim Vater gesehen habe. Und ihr tut, was ihr vom Vater gehört habt. Von eurem Vater. Sie entgegnen ihm, unser Vater ist Abraham. Jesus sagt zu ihnen, wärt ihr Abrahams Kinder, ihr würdet die Werke Abrahams tun. Also er sagt ihnen ganz deutlich, ihr habt einen anderen Vater. Vers 56, Abraham, euer Vater, frohlockte, dass er meinen Tag sehen sollte. Und er sah ihn und freute sich. Er glaubte und das wurde ihm zur Gerechtigkeit angerechnet. Vers 57, da sagten die Juden zu ihm, du bist keine 50 Jahre alt und hast Abraham gesehen? Jesus sagte zu ihnen, Amen, Amen, ich sage euch, ehe Abraham wurde, war ich. Das ist die Zürcher Bibel. Die Schlachter und die Elberfelder sagen, bin ich. Ist aber egal. Ehe Abraham wurde, war ich. Ich bin, bevor Abraham war ich schon lange. Da hoben sie Steine auf, um sie nach ihm zu werfen. Warum? Weil er sich wieder zu Gott machte, Gotteslästerung. Jesus aber verbarg sich und verließ den Tempel. Wow. Sechstes Zeichen. Jesus heilt den Blindgeborenen. Johannes 9, Vers 1 und 2. Und im Vorübergehen sah einen Menschen, der blind geboren war. Und seine Jünger fragten ihn, Rabbi, wer hat gesündigt, er oder seine Eltern, dass er blind geboren wurde? Auch das führt zu mehr Konflikt. Im Vers 16, da sagten einige von den Pharisäern, dieser Mensch ist nicht von Gott, denn er hält den Sabbat nicht. Er kann zwar Blinde sehend machen, aber er hält den Sabbat nicht. Der kann nicht von Gott sein. Naja, er hat zwar den Blinden sehend gemacht, aber wer den Sabbat nicht hält, kann nicht von Gott sein. Andere aber sagten, wie kann ein sündiger Mensch solche Zeichen tun? Ja, das ist vernünftig. Und es gab eine Spaltung unter ihnen. Du siehst also, dass all diese Dinge, manche reagierten mit Glauben und manche mit Ablehnung. Es geht immer um dasselbe. Die Behauptungen Jesu, die Zeichen und Wunder Jesu, alles deutet darauf hin, er ist Gott und so weiter. Was ich zuerst vergessen habe, ist, wie ich über das Fest der Tempelweihe gesprochen habe, wie gesagt, es heißt Hanukka und geht zurück auf 164 vor Christus, nachdem Antiochus Epiphanes, dieser fürchterliche König, den Tempel entweiht hat und so weiter und dann die Makkabäer ihn wieder eingeweiht haben. Was feierten sie zu Hanukkah? Was feierten die Juden? Was feiern die Juden bis heute? Dieses Tempel-Einweihungsfest. Wie gesagt, geht zurück bis 164 vor Christus. Und was haben diese Juden damals zur Zeit Jesu gefeiert? Ja, dieses Fest. Im Johannes 10, Vers 22, glaube ich, steht das, dass Jesus zu diesem Tempel-Einweihungsfest ging. Er ging zu diesem Tempel-Einweihungsfest. Was sagt Jesus? Ich bin der wahre Tempel Gottes. Im Kapitel 2, glaube ich, hat er gesagt, zerstört diesen Tempel und in 3 Tagen werde ich ihn wieder aufrichten. Was haben sie gesagt? Was? 46 Jahre ist daran gebaut worden. Herodes hat ihn mächtig groß gemacht. War ein prächtiges Bauwerk. 46 Jahre wurde daran gebaut. Und du willst in 3 Tagen diesen Tempel wieder aufrichten? Dann steht, er sprach aber von seinem Körper. Er sprach vom Tempel seines Leibes. Und dann steht weiter, und nach seiner Auferstehung haben seine Jünger an ihn geglaubt und sich an diese Worte erinnert. Also Hanukkah, wir feiern den Tempel. Jesus, ich bin der wahre Tempel Gottes. Und jetzt kommen wir zum 7. Zeichen und damit schließen wir für heute ab. Das 7. Zeichen, der absolute Höhepunkt, der Climax aller Zeichen und Wunder, die Auferweckung des Lazarus von den Toten. Es sind 7 Wunder, ganz genau. Kannst du nachzählen? 7 Zeichen und Wunder. Das 8. ist, wie gesagt, die Auferstehung. Und dieses Zeichen der Auferweckung von Lazarus von den Toten ist der Höhepunkt. Johannes 11, Vers 38. Die Vorgeschichte muss ich uns ersparen. Ihr kennt sie eh. Jesus nun von Neuem zutiefst empört, kommt zum Grab. Es war eine Höhle und davor lag ein Stein. Jesus spricht, nehmt den Stein weg. Martha, die Schwester des Verstorbenen, sagt zu ihm, Herr, er stinkt schon, denn er ist 4 Tage tot. Der Tote kam heraus, seine Füße und Hände waren mit Binden umwickelt und sein Gesicht war mit einem Schweißtuch bedeckt. Jesus sagt zu ihnen, befreit ihn und lasst ihn gehen. Viele nun von den Juden, die zu Maria gekommen waren und gesehen hatten, was er getan hatte, kamen zum Glauben an ihn. Aber einige von ihnen gingen zu den Pharisäern und hinterbrachten ihnen, was Jesus getan hatte. Vers 54, nun zeigte sich Jesus nicht mehr unter den Juden, sondern zog sich von dort in die Gegend nahe der Wüste zurück, in eine Stadt, die Ephraim heißt, und dort blieb er mit seinen Jüngern. Das nächste, was wir dann sehen, ist, dass er hineinreitet, also hineinzieht, hinaufzieht nach Jerusalem mit seinen Jüngern. Warum hat er das getan? Um das Lamm Gottes zu sein, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Für heute will ich, dass du dir merkst Folgendes. Die 7 Namen, die wir im Kapitel 1 finden für Jesus. Erster Name, das Wort Gottes. Zweitens, das Lamm Gottes. Drittens, der Sohn Gottes. Viertens, Rabbi. Fünftens, Messias. Sechstens, der König Israels. Und siebtens, der Menschensohn. Und dann will ich, dass wir uns merken, die 7 Zeichen und Wunder. Das erste, Wasser zu Wein. Das zweite, Heilung des Sohnes des königlichen Beamten. Drittens, die Heilung des Gelähmten. Viertens, die Speisung der 5000. Fünftens, er geht auf dem Wasser und stillt den Sturm. Sechstens, er heilt den Blindgeborenen. Und siebtens, er weckt Lazarus von den Toten. Wir machen da nächstes Mal weiter, werden über die 7 Ich-Bin-Aussagen sprechen und werden ja, hier weiter vorwärts gehen und über Jesus sprechen, den Sohn Gottes. Wer er ist und warum er gekommen ist. Beten wir. Himmlischer Vater, gütiger, gnädiger, treuer, barmherziger Gott, wir danken dir von ganzem Herzen. Wir preisen dich und erheben dich und wir danken dir für Jesus, den du gesandt hast. Jesus, du bist Gott. Du bist das Wort Gottes. Du bist der Sohn Gottes. Du bist das Lamm Gottes. Du bist der König der Könige. Du bist Rabbi und Meister. Du bist der Messias, der Christus, der Gesalbte. du bist 100% Gott und 100% Mensch geworden. Du warst von Anfang an immer Gott, immer mit dem Vater und dem Geist Gott und du wurdest Mensch. Du bist nicht der Vater, du bist das Wort. Du bist vom Vater ausgegangen, du bist dem Vater und dem Geist gleich und eins mit ihnen. Du bist Gott. Und wir danken dir dafür, dass wir wissen, dass Gott unser Erlöser ist, dass Gott für uns gestorben ist, dass Gott unsere Sünden bezahlt hat, dass du, Jesus, Gott bist, der Herr, der ich bin, das Brot des Lebens. Wir danken dir, dass wir deine Gottheit erkennen dürfen, dass wir wissen, dass deine Identität die ist, dass du der Gottmensch bist, der am Anfang das Wort war und ist und Fleisch geworden ist. Du bist das ewige Wort. Du bist Christus, das Wort Gottes von Ewigkeit her. Du bist das Wort für die ganze Welt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben habe. Danke, Jesus, dass du der bist, der von Anfang an war, dass du der bist, der Mensch wurde für uns, dass du der bist, der für uns am Kreuz gestorben ist und den Tod besiegt hat durch die Auferstehung von den Toten. Du lebst, du bist mitten unter uns, wir danken dir dafür. Danke, du ewiger Gott, du ewiger Erlöser, du Anfang und das Ende, Erster und Letzter, Alpha und Omega. Du bist alles. Du bist das Wort. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott und ohne dasselbe wurde nichts, was geworden ist. Am Anfang war das Wort und ohne ihn wurde nichts. In ihm war das Leben war das Licht der Menschen. Die Finsternis konnte es nicht ergreifen. Danke. Amen.